Ja.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Gymbrandcast. Das ist Episode Nummer 67. Ramon hat das Ganze, meine Frage von vor dem Podcast, seid ihr ready, noch mit einem Ja im Podcast beantwortet. Also Ramon, habt ihr schon gehört. Wir sind heute wieder zu viert hier dabei. Ramon, Toni, Adi und ich. Und begrüßen euch, wie gesagt, zur Episode 67 des Podcasts. Nachdem wir letzte Woche eine Themenepisode aufgenommen haben, gibt es diese Woche wieder eine Q&A-Episode. Und ja, wir haben einiges an spannenden Fragen von euch bekommen, werden entsprechend da jetzt nadisnah ist ein Schweizer Ausdruck, von Zeit zu Zeit uns nach oben arbeiten, was die Fragen angeht, sind also noch, glaube ich, bei Episode Nummer 64 oder 63. Und die Fragen der letzten Wochen werden, ja, wie gesagt, von Zeit zu Zeit jetzt beantwortet. Genau, das mal so ein bisschen als Intro. Ansonsten würde ich sagen, beginnen wir wie immer mit dem Wochenrückblick. Jungs, wie geht's euch? Ramon, wie geht's dir? Du hast die Prep gestartet. Ich glaube, bei dir ist das Aufregendste passiert. Warst du ja auch noch in Barcelona. Ja, wie läuft's? Alles fit?
Ja, alles klar auf jeden Fall. Prep, Kickoff erfolgreich gemeistert. Ich war davor ja noch 4 Tage in Barcelona, haben da ja nach 4 Wochen, das haben wir glaube ich im letzten Podcast besprochen, ja, noch ein Deload eingeschoben von 4 Tagen. Also da in Barcelona 4 Tage wirklich, ja, nochmals entspannt. Ja, habe auch da zum Beispiel begonnen mit Tracking, habe dann aber gemerkt, erstens, ja, es ist sehr schwierig, die Food Sources da genau einzuschätzen und zweitens haben wir uns sehr, sehr viel bewegt. Und somit hier wirklich nochmal sehr entspannte Tage reingebracht, da auch ja sehr intuitiv gegessen, hat aber auch gut funktioniert. Also ich habe sogar ein bisschen Gewicht gedroppt über die Zeit und ja, bin jetzt wirklich erholt und ready in den neuen Zyklus gestartet, und habe auf jeden Fall Bock, hier die Prep zu attackieren. Ja, habe natürlich dann auch alles durchgeschickt bekommen von Daniel, und wir sind somit hier reingestartet. Wir arbeiten jetzt von Beginn an mit High und Low Days. Heißt, ich bin jetzt bei 2500 Kalorien im Schnitt. Heißt, ich bin bei 2,3 an den Low Days und dann 3K an den High Days. Genau. Ja, und Ziel ist jetzt, gegen die 800 Gramm zu droppen. Ich bin jetzt schon gut im Zeitplan voraus. Zielgewicht diese Woche wäre, ja, 96,2 zu erreichen. Ich bin mit 96,1 schon reingestartet und habe jetzt eigentlich schon den Schnitt der nächsten Woche fast erreicht. Also da schon gut voraus. We will see, wie sich das jetzt entwickelt. Ich bin auch gespannt, wie Daniel dann so allgemein die Prep angehen wird, wie genau er sich an den Zeitplan halten wird, wie viel Vorsprung er auch zulässt. Ja, bin ich jetzt sehr gespannt, wie er das Ganze managen wird. Und werde ich natürlich hier im Podcast auch natürlich teilen. Yes. Also die Kindermakros sind schon direkt oder gehen schon direkt ins System.
200 Gramm Carbs, oder?
Yes, 200 Gramm Carbs, 50 Fett, 235 Gramm Protein. Das sind, ja, man nennt es Kinder- oder auch Toni-Makros. Und ja, wohl oder übel. Und ich denke, ja, wir haben jetzt, ich habe heute gesagt, dass ich nur 200 Gramm Carbs esse. Und dann haben viele geschrieben, ja, wie geht das? Du bist doch so groß und so schwer und hast so viel Muskulatur. So groß bin ich nicht, das stimmt. Das hat auch niemand geschrieben, aber dass ich einfach so schwer bin. Und ich denke, viele Leute haben so ein gewisses Ego an den Kalorien. Und ich denke, das ist halt wirklich so, Bro, es ist mir scheißegal. Klar, ist es nicht viel und ich würde lieber 3K essen. So ist es nicht. Also das möchte ich auch gar nicht sagen. Klar ist es geiler, wenn du mit 3K diäten kannst. Ach, ja, wenn es jetzt 2,3 sind, dann sind es 2,3. So, kein falsches Ego. So, warum, was ist jetzt? Ja, ich kann nichts dagegen machen. Es ist einfach so. Umso emotionsloser man das akzeptieren kann, umso besser.
Ich glaube, das ist wirklich ein zentraler Punkt. Und ich glaube auch, dass das ein Punkt ist, wo viele in der Prep früher oder später daran scheitern werden, auch mitunter. So diese emotionale Attached sein zu halt Makros. Am Ende des Tages, du wirst eh wenig essen müssen, mit der Zeit vor allem. Und ob es dann wenig, wenig oder wenig, wenig, wenig ist, macht nicht so einen großen Unterschied. Also, ich glaube,
Ja.
das muss man eher so sehen.
Was ich auch denke, wenn man mehr Makros zur Verfügung hat, rutschen viele Athleten auch in das Muster rein, dass sie sich irgendwie versuchen, geilen Stuff zu finden, weil sie dadurch ja noch die Möglichkeit haben und deshalb in einen Food-Fokus reinrutschen.
Das muss ich halt sagen, so mit 200 Gramm Carbs kannst du eigentlich nichts mehr essen. So.
Nee.
Also, du kannst schon noch was essen, aber also du kannst hier nichts reinfitten. Du kannst auch nicht geile Meals machen. So. Es ist nicht wirklich möglich. So. Du hast halt, ja, du hast halt einfach ein Pre-Workout-Meal, ein Post-Workout-Meal, das ein bisschen Carbs hat. Aber wenn du nur schon bei beiden jetzt 100 Gramm Reis essen würdest, wären 140 Gramm deine 200 Gramm Carbs schon weg und 100 Gramm Reis ist halt ja
Nichts.
gar nichts. Von dem her, ja, ist so, wie es ist. Ich bin gespannt. Also, ich glaube, das Gewicht wird jetzt schon ziemlich stark droppen jetzt die Tage. Ich bin sehr gespannt, wie es auch mit den High- und Low-Days funktioniert. Ich habe da 2019 sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Und ja, we will see. Hat auf jeden Fall schon ziemlich starken Hunger. Gestern und auch jetzt heute, was auch zu erwarten war, wenn du halt die Kalorien doch von 3,6 auf 2,3 reduzierst, knallt halt schon ziemlich rein. Von dem her, ja, Hunger stabil da. Aber ich denke, ich könnte jetzt auch in der Struktur noch ein bisschen optimieren, aber ich mache mir jetzt da erstmal nicht zu einem großen Stress. Ja, Jungs, wie geht's euch? Ich denke, wir machen mit dem nächsten Prep einfach 2 von 4 Leute in Prep, 3 von 4
Schon
Leute auf
wild.
Diät. Adi, wie geht's dir? Wie läuft deine Prep? Wie ist die Session heute gelaufen? Bist du immer noch so frittiert wie gestern? Was geht ab?
Ja, bei mir gibt es gar nicht so viel zu sagen. Prep läuft soweit eigentlich relativ gut. Wir haben jetzt bei mir Kalorien nochmals etwas reduziert. Wir sind ja nach oben gegangen und jetzt sind wir nochmals um 25 Gramm Carbs zurück. Ist eigentlich für mich. Ja, ist ein ziemlich tiefer Change, ist auch komplett entspannt, weil bei der Erhöhung bin ich eigentlich nur mit mehr Reiswaffen reingegangen und war wirklich, ich hasse Reiswaffen, finde ich gar nicht mal so geil. Es war auch ein bewusster Change, das reinzunehmen, weil dann fällt es mir auch emotional irgendwie nicht schwer, wenn irgendwie Kalorien wieder gedroppt werden. Also ist es mir eigentlich jetzt ziemlich scheißegal, weil ich kann einfach Reiswaffen weglassen und gut ist. Von dem her. Also entspannt, Gewicht ist eigentlich auch noch ziemlich gut on track. Hatte gestern mein tiefstes Weigh-in wieder mit 90,3. Also es geht langsam auf die große 8 zu. Und ja, also Gewicht droppt wirklich extrem, extrem gut momentan. Ich bin extrem happy, wie es an der Front läuft. Auch Energielevel im Alltag ist immer noch sehr, sehr gut. Gestern war ein etwas schwierigerer Tag, weil ich hatte seit langem wieder mal so ziemlich schlechte Schlafqualität. Habe es dann extrem der Leg-Session bemerkt. Also die Hex-Squat, die war echt verdammt, verdammt ekelhaft gestern. Und ja, allgemein die Session hat sich einfach ekelhaft angefühlt. Ist aber trotzdem eigentlich noch einigermaßen progressiv gewesen. Heute, jetzt, obwohl die Nacht etwas kürzer war, weil ich irgendwie um 5 Uhr wach wurde und nicht mehr schlafen konnte, war die Session eigentlich sehr, sehr gut, weil Qualität im Schlaf war okay. Dementsprechend auch heute mit einer progressive Session reinbekommen. Aber was ich extrem merke momentan, ist einfach, dass ich flacher werde und einfach die Connection und das Feeling im Gym so langsam nicht verloren geht, aber deutlich schlechter wird, weil auch so die Pumps nicht mehr so richtig reinkommen. Aber it's part of the game und dafür kommen momentan immer mehr neue Details rein, was halt auch immer ziemlich rewarding ist.
Kann dir den Evo Craft mit Kodrauen empfehlen.
Oder ich nehme noch mehr Salz.
Ja.
Oder
Nein,
das.
ja. Ich denke, das ist so etwas, wo man auch damit einfach klarkommen muss, so in der Diät. So, ich habe auch gerade in einem Check-in diese Woche so gehabt, ja, das Training fühlt sich einfach nicht mehr gleich an wie der Off-Season. Und ich denke, das Problem ist da halt einfach, dass du überhaupt das erwartest, dass es sich gleich anfühlt. Also es wird sich nicht gleich anfühlen und man kann dagegen auch nichts machen. Es wird sich halt anders anfühlen. Und die Zielsetzung ist auch eine andere und da muss man auch damit oder ja, so sollte man das Training danach angehen. Und wenn du halt erwartest, dass es so ist wie in der Off-Season und es dann halt nicht so ist, fuckt es dich halt ab. Wenn du aber erwartest, dass es halt ein Diättraining ist und es dann ein Diättraining ist, dann ist das ein bisschen einfacher damit umzugehen.
Ja, ich denke, was ein wichtiger Punkt ist, was viele eigentlich immer vergessen, ist einfach so, dass du mal die Phase appreciatest, wo du drin bist. Weil wenn du im Aufbau bist, vermisst du es, dass eigentlich nicht wöchentlich etwas vorwärts geht im Look, dass irgendwie du halt softer wirst und so weiter, hast du Probleme mit. Und in der Diät ist es halt wirklich geil, es geht schnell vorwärts. Du siehst immer wieder neue Details, aber da sieht man wieder das Negative. Ja, das Training läuft jetzt nicht ganz so gut und so weiter. Also fokussiert euch einfach da mal auch auf das Geile. Und man muss sich da einfach auch in den Kopf rufen, wieso macht man das Ganze? Also, wenn man eine Scheiß-Session hat, wenn es sich einfach beschissen anfühlt oder whatever, einfach mal in den Kopf rufen, wieso mache ich den Scheiß? Was bringt mir das, wenn ich jetzt die Session hier durchziehe? Und dann fällt es einem schon viel, viel leichter, weil ich visualisiere mich halt dann immer so, dass auch einfach die Muskulatur, die ich bearbeite, einfach freier wird und geiler aussieht und so weiter und so fort. Und dann ist es auch überhaupt kein Ding mehr.
Ja, und gerade so, meine, in dem Stadium, wo die Leute jetzt, wo, oder wo ihr beide seid, von der Herbstsaison, also that's only the beginning.
Ja.
Wenn du da schon Mühe hast mit, in diesem Sinne, schlechten Sessions oder was auch immer von Lethargie aufkommt, musst du jetzt daran arbeiten, weil besser wird's nicht.
Safe.
Ramon, ich habe übrigens kurz mal nachgeguckt in meiner letzten Prep. Ich musste mit nie tieferen Kalorien als 2350 Diäten.
Wirklich?
Yep.
Crazy. Ja, ich werde dich sehr, sehr schnell unterbieten. Da können wir das ab jetzt nicht mehr Toni, sondern Ramon Makros nennen. Ja, das sieht
Ja,
man auch wieder
aber auch
mal.
das ist scheißegal. Die Fluktuationsspanne, da sehe ich wirklich alles. Also, und das, da gibt es so viel auch Genetic Differences, meiner Meinung nach. Und am Ende des Tages, es ist scheißegal, wie viele Kalorien du hast. Wie viel oder wie wenig, denn am Ende fickt dich der KFA anyway. Also auch
Ja,
wenn du
und vor allem
denkst,
das Kaloriendefizit.
ja,
So,
es ist die Kombination, auch wenn du denkst, du hast eine Person, die siehst du, die ist auch 2 Wochen out, die hat noch 3000 Kalorien, mit denen sie diäten kann, der geht's auch scheiße, guess what?
Ja, das hatten wir 2021 mit Janis sehr schön gesehen. Wir haben da ja anschließend viel darüber gesprochen im Cardio macht dünn Podcast. Er hat ja auf sehr hohen Kaloriendiäte 3000 und ich auf sehr tiefen. Und am Ende des Tages ist es nicht so drauf angekommen. Ich glaube schon, dass es mental ein bisschen einfacher ist, wenn du ein bisschen mehr essen kannst. Aber ich glaube auch, dass du mehr Hunger hast, wenn du mehr essen kannst. Weil halt dann auch die ja, Insulinausschüttung, Blutzucker steigt mehr an, wenn du halt gar keine Carbs mehr isst. Ich schwöre, ich hatte nie weniger Hunger, als dass ich gar keine Carbs fast gegessen habe. Das ist so, ja, du detachst dich eh komplett davon, dass du überhaupt was isst. So, ich hatte keine Erwartung, wenn ich was gegessen hatte, hatte ich keine Erwartung, dass ich satt bin oder dass ich Hunger habe. Es war einfach so, ja, du isst halt wieder was. Ja, wie geht's euch, Jungs? Toni, was geht bei dir ab?
Nichts Spektakuläres bei mir. Trainings, die gut laufen. Ich hatte am Wochenende, war noch ein Athlet von mir zu Besuch, Daniel aus Hamburg. Da habe ich ein bisschen flexible Trainings gemacht. Und da war ich schon wieder ein bisschen erstaunt. Ich habe dann eigentlich seine Rotations mittrainiert, was halt deutlich mehr Volumen ist als das, was ich momentan handhabe. Und auch 2 Sessions in a row, und es hat mich komplett weggeklatscht. Also der Rest Day war danach auf jeden Fall notwendig. Aber ansonsten wirklich von meiner Seite aus, hey, nichts Spannendes. Also ich bin wirklich in diesem Prozess drin. Ich habe meine Sessions, die Sessions verlaufen wirklich sehr gut. Ich bin gut im Mesozyklus drin, mache Progression von Session zu Session. Natürlich nicht bei jedem Lift, aber overall geht es bergauf. Die Diät schreitet weiterhin voran. Jetzt über die Tage auch, als Daniel da war, habe ich uns einmal sogar ein Fondue gegönnt. Habe ich da getrackt? Nein, passt alles. Ein bisschen flexibel das Ganze gehandhabt, geschaut, dass ich nicht zu viele Fette an diesem Tag konsumiere. Nächsten Tag lowest in, hat also wahrscheinlich sehr, sehr gut gepasst. Von daher momentan bei mir wirklich der stumpfe Prozess, gibt es nicht viel zu berichten. Bin aber gespannt, wie das Ganze dann so in 3, 4 Monaten aussieht, wenn der Look auch noch ein bisschen weiter fortgeschritten ist. Aber bislang wirklich die Diät smooth as butter.
Wie Adi vorhin gesagt hat, einfach das Genießen des momentanen
Ja,
Stadiums, das
genau.
im Vordergrund steht.
Bei dir, Bela?
Ja, mir relativ ähnlich. Ich komme gerade aus dem Deload raus. Jetzt heute letzter Deload-Tag. Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, heute ist Donnerstag. Off jetzt genommen. Und jetzt geht es dann rein in die Intro-Einheiten. Wir haben jetzt für den nächsten Meso ein bisschen ja, was ausgetauscht an wenigen Übungen und ein bisschen Volumen. Geschaffelt, vor allem bei gewissen Orten, wo halt die lokale Ermüdung immer sehr, 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 sehr gering war. Und bin sehr gespannt, wie sich das auf den nächsten Meso auswirken wird. Rotation bleibt alles gleich, auch also 90, 95% der Übungen bleibt gleich. Aber wir haben jetzt 20 Wochen mit diesem Plan trainiert und jetzt wird es halt wirklich so Zeit, halt mal so ein gewisses Review zu ziehen, und ja, mal zu gucken, wo wir vielleicht was anpassen könnten oder müssten, damit es eben noch ein bisschen besser geht. Und ich denke, da ist halt auch einfach wichtig, ja, dass es oftmals halt Zeit braucht, um diese Anpassungen zu tätigen. Also das war jetzt eine lange Phase, wo wir das genauso gemacht haben. Und jetzt denke ich, haben wir die Daten, die wir entsprechend halt auch brauchen, um dann entsprechende Anpassungen vorzunehmen. Das haben wir jetzt auf jeden Fall gemacht. Kalorien wurden nochmal wieder ein bisschen reduziert, weil auch das Bodyweight so schnell gestiegen ist. Also letztens wurden so, glaube ich, um 30 Gramm Carbs erhöht und da ist wirklich das Bodyweight dann mehrere Wochen in Row 0,4, 0,35 hoch geschossen im Wochenschnitt. Und jetzt haben wir wieder ja, ein bisschen reduziert von 540 Gramm Carbs, glaube ich, oder 545 und sowas auf 515. Ich habe es noch gar nicht richtig angeguckt, aber ich glaube auf 515. Und ich bin jetzt gespannt, was das Bodyweight machen wird in dieser Zeit oder mit diesen neuen Vorgaben. Und ja, freue mich auch auf den nächsten Meso. Sehr gespannt, wie das Ganze vonstatten gehen wird. Ram und ich werden ja jetzt dann auch noch einiges unterwegs sein mit den Shows, die jetzt im nächsten Monat anstehen. Aber ich glaube, es wird eine gute Sache.
Wo bist du jetzt körpergewichtstechnisch?
Also um die 113 rum. Also ich kann dir es gerade kurz sagen, wie sich es jetzt die letzten Wochen verhalten hat. Und zwar hatten wir jetzt wirklich jetzt auch über den Deload, obwohl wir im Deload immer mit reduzierten Makros arbeiten tatsächlich. Also wir haben jetzt im Deload immer von 3,9 auf 3,6 reduziert. Habe ich trotzdem 0,3 Kilo zugenommen. Die Woche davor 0,4, die Woche davor 0,4, die Woche davor 0,4, die Woche davor 0,3, dann sogar 0,5. Und da ist jetzt wirklich seit dieser Kalorienerhöhung von 510 Gramm Carbs, glaube ich, auf 545 Gramm Carbs. Ich gucke es jetzt nach. Von 515 Gramm Carbs auf 540 Gramm Carbs ging es wirklich jede Woche rapide nach oben und wir sind von 111 knapp auf, ja, halt eben 113, sogar teilweise 114 Reinwagen hochgeschossen. Yes.
Safe.
Ja.
Und was war letzte Off-Season Peak Bodyweight?
118.
Also jetzt noch 5 Kilo davon entfernt und das Ziel ist sicherlich nicht, das noch zu erreichen vor der Minicut, oder?
Nee, nee. Also es war jetzt auch heute das, was Tobi gesagt hat, dass wir jetzt halt schon das Ganze ja wieder ein bisschen verlangsamen wollen. Gerade halt eben mit dem Minicut, der auch ja ansteht, jetzt in, was sind es? Ja, Anfang Mai, also 9. Mai wird er gestartet. Das bedeutet, es sind jetzt noch gute 1,5 Monate roundabout. Und ja, jetzt halt hier einfach noch mal 3 Kilo zu gainen, macht halt wenig Sinn. Also sehe ich auch so. Weil wenn du jetzt halt weitermachst, machst du 6, 7 Wochen nochmal mit 0,4 Kilo, bist du halt dann schnell bei 116 Kilo oder so. Und die Body Comp ist dann schon nochmal ein gutes Stück auch schlechter als jetzt. Also hat mit jedem Kilo, was jetzt auch drauf kommen wird, das denke ich, muss man auch so ehrlich sagen. Yes. Ja, das ist auf jeden Fall so ein bisschen ein Update von uns allen. Und ich würde sagen, somit gehen wir rein in die Fragen. Wir haben einiges an Fragen, wie gesagt, die wir heute besprechen wollen. Einerseits habe ich noch gerade eine Frage gefunden vorhin, als die anderen Jungs über ihre Wochenrückblicke gesprochen haben, aus einer ganz, ganz alten Episode. Und die war aber
Wie
nicht
alt?
neu, die Frage. Ja, so, keine Ahnung, 20 Wochen oder so.
Aber es ist eine neue
Aber
Frage auf die Episode. Ah,
ja,
okay.
genau.
Ja, sie.
Und zwar war die Frage: Gewichthebergürtel bei Backsquats für schmalere Taille bei Frauen, damit die Obliquebauchmuskeln nicht hypertrophieren, was tun und Gainsverlust durch Zughilfen bei RDLs. Also, es sind eigentlich drei Teilfragen. Erste Frage eben: Gewichthebergürtel bei Backsquats für schmalere Taille. Und ich finde, wir müssen da gar nicht so viel Input geben, aber einfach kurz mit diesen Mythen aufräumen. Das ist ein Quatsch. Also, das seht ihr auch so, oder?
Bin ich mir nicht mal so 100% sicher. Kommt darauf an, wie du die Beuge ausführst, wie heavy die Rep Range ist, wie du die progressst und so weiter. Also Die Obliques werden da schon beansprucht für die Stabilisierung, aber da, bevor ich mir da Gedanken darüber machen würde, wenn das wirklich ein Problem für dich ist und dir da Sorgen macht, würde ich vorher den Backsquat rauswerfen, bevor ich da irgendwie mit Belt dagegen wirken würde, weil der Belt würde dir ja gar nichts bringen.
Also ich glaube auch, dass vielleicht die Obliques schon hypertrophieren, ja, das kann schon sein, aber ich glaube, also ich glaube, dass es Quatsch ist, dass du mit dem Belt dagegen arbeitest, weil
Nein.
du wirst klar mehr Stabilität kreieren können, aber deine Bauchmuskeln sind ja auch mit Belt immer noch das, was die Hauptstabilisationsarbeit übernimmt.
Ja, man muss sich nur mal Powerlifter anschauen und die haben verdammt massive Obliques. Klar, die trainieren sie teilweise auch direkt, aber die arbeiten immer mit Belt und die Obliques sind trotzdem massive.
Ja, der Person geht es ja darum, dass sie wahrscheinlich dadurch keine breitere Taille kriegt, oder? Also so. Und da denke ich einfach, bist du wahrscheinlich am falschen Hebel. Also, ich will jetzt der Person nichts unterstellen, aber ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass die Person Weltklasse-Powerlifter ist. Dann ist sie eh irrelevant. Und selbst wenn die Obliques da ein bisschen hypertrophieren, also bin ich der Meinung, wirst du das signifikant sehen auf einer Stage? Wahrscheinlich nicht. Also mein Take ist wahrscheinlich auch ein bisschen Overthinking. Also würde ich mir nicht zu
Ja,
viele Gedanken generell darüber machen auch.
ich sehe aber den Punkt irgendwie schon, dass man da vielleicht auch einfach risk-free sein will und das Risiko gar nicht erst eingehen will. Ich meine, du weißt nie, wie dein Körper reagiert, du weißt nie, ob du vielleicht jetzt ein Genetic Wonder bist für die Obliques oder was auch immer. Wenn man da wirklich risk-free sein will, dann sehe ich halt den Punkt wirklich, wie ich schon gesagt habe, eher darin, einfach Backsquat rauszuwerfen und eine andere Squat-Übung reinzupacken.
Ja, ich habe das Gefühl, es ist schon ein Thema, das schon ein bisschen relevanter ist für Leute, die halt enhanced sind, wo halt dann das Wachstum dieser Muskulatur dann halt durch PEDs nochmals verstärkt wird. Weil ich glaube, wenn du halt die Obliques durch Squats und so weiter trainierst, als Frau, die nady ist, glaube ich, musst du dir da schon nicht so viele Sorgen machen. Außer du merkst halt so wirklich, ey, deine Obliques, die hypertrophieren wirklich sehr stark, dann kannst du dir Gedanken machen. Wenn es um die Breite der Taille geht, denke ich, ist aber hier, ja, der Körperfett wahrscheinlich schon die entscheidende Metric.
Ja, und ich finde, es gibt noch einen weiteren wichtigen Punkt. Also wenn du halt einen Backsquat drin haben willst in deinem Programming, wirst du auch besser werden im Backsquat. Und wenn du jetzt alles tust dafür, dass deine Obliques nicht hypertrophieren und nicht besser werden, werden sie irgendwann der limitierende Faktor sein. Und du wirst nicht mehr besser werden im Squat. Also du hast hier verschiedene Punkte, die dagegen sprechen, das Ganze so anzuschauen. Und da musst du dir sowieso eine Alternativübung reinnehmen für den Backsquat. Und ich glaube, dass du damit ja, wahrscheinlich sowieso besser fährst, wenn du dir da Sorgen darüber machst, wie Adi gesagt hat. Und dann würde ich sagen, gehen wir zum zweiten Teil der Frage, und zwar Gainsverlust durch Zughilfen bei RDLs.
Ja,
Ja.
so. Ich glaube, hier ist gemeint in den Unterarmen, oder? Dass du Gains im Bund
Ja, ich
oder
weiß
dass
nicht.
du Gains verlierst, da du keine Zughilfen willst.
Ich weiß nicht, ich verstehe es jetzt so, dass du irgendwo Gains verlierst, weil du Zughilfen benutzt. Und da können ja eigentlich nur die Unterarme gemeint sein. Also alles andere macht ja gar keinen Sinn. Oder?
Und da finde ich jetzt auch halt wieder der gleiche Punkt so ein wenig. Ist halt einfach so am falschen Ort oder ich würde an einem anderen Ort ansetzen. Bei einem RDL ist ja nicht dein Ziel, die Unterarme zu trainieren, sondern halt deine hintere Kette. Und wenn du aber jetzt unzufrieden bist mit deinen Unterarmen, würde ich dir jetzt nicht empfehlen, die Zughilfen dort wegzulassen, weil du sonst halt einfach deine hintere Kette nicht mehr weiter zum Wachsen bringst, sondern wenn du wirklich sehr unzufrieden wärst mit deinen Unterarmen, dass du halt dann isoliertes Unterarmtraining zum Beispiel reinnimmst. Das kann man auf jeden Fall machen.
Würde ich auch so sagen. Gut, dann gehen wir weiter zur nächsten Frage. Und zwar ist die Frage, das mal bei weiblichen Athletinnen Post-Prep, welche Maßnahmen ergreift ihr, um die hormonelle Gesundheit und den Zyklus zügig wiederherzustellen? Ich denke, das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Auch eine sehr, sehr individuelle Frage, halt dann wie sagt man, von Frau zu Frau, sage ich jetzt mal. Und ja, ich denke, da können wir aber trotzdem einiges an Input geben, was oftmals so wichtige Stellschrauben sein können. Wer will beginnen?
Ja, also ich denke, am Ende des Tages wirkt in einer Prep extrem viel Stress auf den Körper. Und Post-Prep geht es darum, diesen Stress halt wieder zu reduzieren. Dieser Stress kommt zum einen mal natürlich durch den sehr tiefen Körperfettanteil und durch einfach ja, zu wenig Energieverfügbarkeit, dadurch, dass man halt einfach wahrscheinlich sehr stark pushen musste, wenig Kalorien gegessen hatte und so weiter. Und da ist halt der Approach meistens halt erstmal sicherlich die Recovery Diet, dass man halt da ja ein gewisses Maß an Körperfett auch mit relativ, ja, relativ zügig auch wieder draufpackt, Post-Prep. Und ich denke, das ist halt so ein Hebel, den man betätigen muss. Und das heißt nicht, dass man halt hier, ja, oder kontrolllos reinbinscht, so, sondern dass man halt einfach kontrolliert zügig das Körperfett um einen gewissen, ja, Prozentsatz halt direkt wieder erhöht. Ich denke, das ist schon mal eine sehr, sehr wichtige Stellschraube.
Ja, was ich da gerade noch wichtig finde bei der Recovery Diet, schau, dass du dich nicht einfach von Scheiße ernährst. Also schau, dass du gute Fette konsumierst, also auch einen großen Anteil ungesättigte, mehrfach ungesättigte Fettsäuren, dass du trotzdem aber auch schaust, dass du gesättigte Fettsäuren drin hast, weil wir wollen nicht, dass da irgendwie die Blutfette komplett eskalieren und in eine scheiße Richtung laufen. Dasselbe auch mit Carbs und dich nur von kurzkettigen Kohlenhydraten, Zucker und so weiter ernährst. Wird dein Blutzucker dir das nicht danken? Entsprechend wird es auch Entzündungsprozesse im Körper geben, was halt hormonell wieder komplett beschissen ist.
Also
Dritter
Food-Qualität spielt eine Rolle.
Punkt, einfach auch der Faktor Zeit. Also erwarte nicht, dass nur weil es bei Person XY war, die Periode beispielsweise in einem Monat wieder kommt, es bei dir genauso gleich ist. Da siehst du so viele unterschiedliche Dinge. Vielleicht muss bei dir die Periode auch gar nicht aussetzen. Das kann auch der Fall sein. Also dort einfach wirklich, lass dir Zeit. Das kann gut und gerne 200 Tage dauern, bis da die erste Blutung wieder einsetzt. Also sei dir dessen bewusst, dass dieser Prozess nicht von heute auf morgen abgeschlossen ist.
Und ich denke, es gibt da noch einige andere wichtige Punkte, wie beispielsweise Training. Also ich finde, gerade bei Frauen kann es auch einfach mal Sinn geben, eine Phase einzubauen, Post-Prep, wo Trainingsvolumen und Intensität reduziert wird. Ich meine, das ist auch Stress, der auf den Körper wirkt. Und ich finde, schlussendlich, wir wollen den Sport alle langfristig machen. Natural Bodybuilding ist nichts, wovon man irgendwie reich wird oder so. Und es lohnt sich nicht, da langfristige Risiken wie Osteoporose und so Stuff einzugehen. Nur damit du da etwas mehr Gains machst oder whatever. Also schaut auch da, dass ihr einfach auch etwas, mal etwas zurückfahrt im Training und dem Körper Zeit gibt zu regenerieren, finde ich auch ein extrem wichtiger Punkt. Und was man auch nicht vergessen darf, die Basis wird einfach auch in der Prep selbst irgendwo durchgelegt. Also ich sehe es immer noch ziemlich oft bei auch vielen Coaches, dass einfach Frauen behandelt werden wie Männer in der Prep und kann man irgendwo durch einfach auch nicht genau gleich handhaben, weil Frauenkörper reagieren anders. Frauenkörper, bei dort ist halt viel schlimmer, wenn man da mit den Brechreiten dahinter geht, als bei Männern. Man kann viel mehr kaputt machen. Also sollte man auch die Prep-Planung eventuell auch entsprechend anpassen.
Den
Ja,
Punkt
es
mit dem
gibt.
Training, der ist auf jeden Fall aber ein sehr, sehr harter mental, weil
Ja.
so gerade Post-Prep, was du ja am meisten oftmals willst oder was viele haben, ist so dieses positive Momentum, oder? Und dann will man erst noch recht mehr machen. Und da dann halt eher auch teilweise vielleicht ein bisschen auf die Bremse zu treten für das Gesamtpicture, das musst du schon gut managen.
Und ich
Ja.
denke, da kommt auch ein wichtiger Faktor dazu, und das ist halt einfach die richtige Einstellung, weil ich bin halt wirklich auch der Überzeugung, dass halt doch der psychische Aspekt schon sehr viel ausmacht. Heißt, dass du halt auch wirklich schaust, dass die Post-Prep gut geht, dass du richtig eingestellt bist auf diese Punkte, weil es ist nicht so einfach, jetzt all die Punkte, die wir angesprochen haben, ja, sei es jetzt das Körperfett zu erhöhen, sei es das Training ein bisschen zu reduzieren, sei es vielleicht auch die Bewegung zu reduzieren, mehr zu essen, egal, bei verschiedenen Personen sind verschiedene Dinge vielleicht schwierig, und dass du da halt richtig eingestellt bist, dich auf das vorbereitest, dass dir auch mental irgendwo durch gut geht, weil das ist halt am Ende des Tages dann auch wieder ein Stressfaktor, wenn es dir halt nicht gut geht. Also das ist sicherlich auch Nochmals ein wichtiger Punkt. Und am Ende des Tages, wie gesagt, geht es einfach darum, Stress zu reduzieren, auch vielleicht in den anderen Lebensbereichen, dass du halt auch das direkt einplanst, dass du nicht halt es vielleicht so handhabst, dass du die Prep hast, dort dir vielleicht alles freigeschaufelt hast und dann hast du zwei Umzüge, ein Kind, das du bekommst. Ja, du bist wahrscheinlich eh nicht ein Kind bekommen, aber
Schwierig.
irgendwie eine ja, heiraten, keine Ahnung was, einfach so, oder zwei, eine Prüfungsphase, die direkt anschließend kommt, dass du das auch einplanst, dass du dich auch erholen kannst und nicht dich nicht nur immer nur auf die Prep konzentrierst, sondern auch auf die Phase danach. Und das sollte auch zu Beginn ein Ziel sein.
Aber
Ist
das
auch zum
genau.
Beispiel, oder ja, kurz noch, ist auch zum Beispiel ein Grund, warum ich dieses Jahr, oder ja, dass ich zum Beispiel auch schon Preps nicht gemacht habe mit Athletinnen, weil ich war mir sicher, dass wir die Prep durchkriegen, mental. Aber die Beziehung zum Essen, allgemein diese Punkte, einfach die Beziehung zum Sport war mir nicht genug stabil, dass ich das Gefühl habe, dass wir hinten auch wieder gut rauskommen. Weil das sind immer noch zwei verschiedene Dinge. Während einer Prep zu performen, wenn Druck da ist, wenn du musst, sind zwei verschiedene Dinge, als dann gut umzugehen, wenn das alles wieder wegfällt.
Ja, und da finde ich eben der Faktor Zeit nochmals, den will ich nochmals betonen, weil du kannst dich noch so gut darauf vorbereiten. Du hast keine Ahnung, wie es nachher sein wird. Du kannst dich noch so gut mental darauf vorbereiten, wie es sein wird, wieder mehr zu essen, dich da gut mental zu primen. Am Ende des Tages ist das eine neue Situation. Du musst sie day-to-day managen. Das kann sein, und es ist wahrscheinlich auch ziemlich likely, dass du bis zu einem gewissen Maße auch ein bisschen darin überfordert bist. Und da all diese Punkte hineinzunehmen, du weißt nie, wie das Ganze läuft. Ich meine auch zum Beispiel meine Post-Prep-Phase, die war letztes Jahr deutlich schwieriger als 2019. Ich habe da viel mehr so mit diesen Post-Depression-Symptoms einfach zu kämpfen gehabt. Und ich wusste das vorhin nicht, obwohl ich genau wusste, was auf mich zukommt. Und wenn du all diese Faktoren berücksichtigst und wirklich da an all diesen Stellschrauben schraubst, dann wirst du eine gute Post-Prep-Phase hinlegen.
Und was ich auch noch einen sehr, sehr wichtigen Punkt hier finde, ist einfach, Toni hat es schon angesprochen, es kann lange dauern, bis der Zyklus sich wieder reguliert hat. Aber es wird auch leider immer noch sehr oft praktiziert, dass einfach gesagt wird, ja, Natural Bodybuilding oder Bodybuilding generell ist halt nicht gesund für den Körper. Das ist halt normal, dass du die Periode lange verlierst. Aber man muss hier auch sagen, man kann die Zeit reduzieren, dass die das Ganze benötigt für die Recovery, wenn man das Ganze einfach auch schlau angeht. Heißt, wenn du irgendwie im Dunkeln tappst, wird das Ganze schwierig. Für mich persönlich als Coach, wenn ich eine Athletin prep, will ich danach auch wissen, wie sieht es in der Athletin aus. Heißt, sei es zum einen psychisch, aber auch extrem wichtig, was sagen die Blutwerte? Wie sieht es aus hormonell? Wo ist der Weak Link? Wo könnte das Problem sein? Heißt, dass man auch weiß, wie sieht LH aus, FSH, Östradiol, Progesteron, FT3, FT4, TSH und so weiter, dass ich da weiß, wo liegt das Problem. Auch Nährstoffe sind unglaublich wichtig. Heißt zum Beispiel Vitamin B, das B-Komplex hat eine stark regulierende und stabilisierende Wirkung auf den Zyklus. Also so vor allem B6, B12, Zink sind halt für Regulation vom Hormonhaushalt unglaublich wichtig. Auch gerade Vitamin B6, das halt spezifisch für Östrogen- und Progesteronregulation zuständig ist und für die Produktion dessen oder auch Vitamin D ist zuständig für die Zellteilung, Östrogenproduktion und so weiter. Also wenn du da schon siehst, dann Post-Prep, da hast du einen Weak Link, dann weißt du, wo du ansetzen kannst und du kannst die Zeit unglaublich minimieren. Oder auch Thema Eisen, wenn das zu niedrig ist, dass du da auch Ferritin misst zusammen mit CRP, damit es auch aussagekräftig ist, weil ja, also man kann das Ganze schon ziemlich beschleunigen, was aber unglaublich selten gemacht wird. Und ich sehe es immer noch verdammt oft in der Szene, dass gesagt wird, ja, Blutbilder sind nicht so wichtig, dies, jenes. Es wird immer noch ziemlich, ja, in den Hintergrund geschoben im Natural Bodybuilding und das fuckt mich etwas ab. Gerade bei Frauen finde ich, das Ziel muss es wirklich sein, dass man eine Frau möglichst schnell und möglichst gesund aus einer Prep rausbekommt, dass das der Zyklus schnell wieder funktioniert, wenn man einfach sagt, ja, ist halt ungesund und dann ewig lange abwartet, finde ich absolut dumm. Also man sollte da schon gut dahinter sein und nicht einfach nur den State akzeptieren. Klar, zu einem gewissen Punkt muss man es akzeptieren, aber trotzdem, dass man da sein Bestmögliches trotzdem tut.
Aber das Gleiche gilt auch für einen Mann, für deinen vorletzten Satz. Also.
Ja, safe. Also für Männer gilt das genauso. Für Männer wäre es genauso sinnvoll. Ich finde es auch für Frauen noch viel, viel wichtiger. Weil wenn der Zyklus lange verloren geht, dann hast du ein richtiges Problem in Zukunft, vielleicht nicht in den nächsten 5 Jahren, vielleicht nicht in den nächsten 10. Aber es kann sein, dass du in 20 Jahren einfach Probleme mit Osteoporose und so weiter hast und das wird dann richtig unschön.
Amen.
Amen.
Probleme in 20 Jahren sind nie schön. Das muss
Ja,
man
werden
sagen,
auch nie
weil wenn, vor allem
betrachtet.
wenn man sich selbst verschuldet so und das halt umgehen könntest.
Das ist vor allem der Punkt. Wenn du sie umgehen könntest, das ist so. Wenn es halt dann noch an mangelnder Kompetenz liegt, so, das ist.
Ist eine üble Sache. Gut, ich würde sagen, wir gehen weiter. Was meint ihr, Jungs? Und zwar würde ich sagen, gehen wir weiter mit, ja, mit der nächsten Frage. Die Frage, macht es für den Muskelaufbau einen Unterschied, von wo die Makros kommen? Also zum Beispiel von Chicken und Rice oder einem Big Mac. Und ja, sollte man vielleicht nicht so clean Sachen, Moment, ich muss den Satz so umdeutschen ins Deutsche vom Schweizerdeutschen. Ah, ja. Und ob man von Dingen, die vielleicht nicht so clean sind, also jetzt Beispiel Big Mac, mit den gleichen Makros am Ende des Tages mehr Fett zunimmt. Also, wenn jetzt, sagen wir, du isst aus einem Meal mit Chicken Rice und Avocado 50 Gramm Proteins, 100 Gramm Carbs und 20 Gramm Fats und du isst halt mit Junk Food die gleichen Makros, ob du mit dem einen mehr Fett zunimmst als mit dem anderen. Ich glaube, Ramon hat in seiner Vergangenheit eine Erfahrung gemacht mit Don't eat shit or don't eat like a piece of shit. Willst du uns da deine Erfahrung mal mitgeben?
Ja, also erst mal, um vielleicht deine Frage zu beantworten. Ich denke, wenn man ein isoliertes Meal betrachtet, also wenn man jetzt einfach eine Mahlzeit anschaut, dass Makros am Ende des Tages Makros sind. Also, ich meine, Kalorien ist, oder ein Kalorien ist ja nichts anderes als eine Maßeinheit für Energie. Und wir messen mit den Kalorien oder mit den Makros ja dann einfach diese Energie, die diese Nahrung hat. Und du wirst nicht mehr Fett zunehmen, wahrscheinlich, oder nein, du wirst nicht mehr Fett zunehmen, wenn das die gleiche Energie hat, also die gleichen Kalorien. Ich denke aber halt so, wenn du es ein bisschen langfristiger betrachtest als nur eine Mahlzeit, glaube ich schon, dass es halt ein Faktor ist. Also, ja, habe ich auch zum Beispiel selber die Erfahrung gemacht. Also ich habe, bevor ich mit AJ Morris begonnen habe, eine Phase gehabt, da hatte ich richtig Magenprobleme. Und da war mein Approach einfach, dass ich halt sehr nahrungsdichte Lebensmittel gegessen habe. Heißt, ich habe halt mir zweimal am Tag Schokopillows reingezogen, dazu noch Fanta mit Zucker reingeschallert und dann vielleicht noch so ein halbes Meal ohne Veggies. Und dann hat AJ gesagt, ja, wenn du Athlet sein willst, dann ess nicht wie ein Stück Scheiße. Das waren seine Worte. Und habe ich begonnen, cleaner zu essen. Und guess what? Meine Magenprobleme waren weg. Mein Look hat sich verbessert. Mein Körpergewicht ist eher wieder gesunken. Und ja, obwohl, und ich konnte mehr essen. Also mehr Kalorien essen, habe mich besser gefühlt, habe besser performt im Gym und das hat einen Einfluss meiner Meinung nach. Also das ist ziemlich klar. Also ich denke, ist auch jedem intuitiv bewusst so. Wenn, nur schon wenn das einfach intuitiv über dir überlegst, wird das einen Unterschied machen. Und zum Beispiel, Adi hat jetzt gerade die Entzündungswerte angesprochen. Das war wahrscheinlich auch der Grund, warum sich dann der Look einfach verbessert hat anschließend.
Ja, ich meine, schlussendlich mit den Entzündungswerten, du beeinflusst deine Hormone. Und wenn halt deine hormonelle Situation beschissen ist, wird auch entsprechend dein Stoffwechsel beschissen sein. Und das wirkt sich halt dann extrem auf Muskelaufbau, Fettaufbau, Look und so weiter und so fort aus. Also auch auf die Kalorien, die du essen kannst, wenn dein Stoffwechsel nicht richtig funktioniert, beziehungsweise halt schlechter funktioniert, als er könnte, dann wirst du auch weniger essen können.
Ja, am Ende des Tages sind Calories Calories, wenn du es ganz penibel betrachtest. Doch ich sage meinen Athleten immer: Versuch aus deinen Kalorien die bestmöglichen, in diesem Sinne, zusätzlichen Benefits herauszuholen. Also die bestmögliche Mikronährstoffdichte, Mineralien, Vitamins etc. Wenn du das versuchst zu optimieren und auch in einem gesunden Gleichgewicht hältst, oder? Also wir müssen nicht alle 24/7 Chicken, Broccoli und Rice essen. Das ist nicht zwingend notwendig. Kann man machen, muss man nicht. Aber da, wenn du da versuchst, wirklich an ein Maximum zu streben, dann optimierst du deinen Körper auf so vielen Ebenen und wirst ziemlich, ziemlich gut fahren. Und dann kannst du diesen Ansatz eben auch manchmal genau nutzen. Also das ist, glaube ich, so die Idee, wie If It Fits Your Macros eigentlich mal funktionieren hätte sollen und wie sie dann ins Exzessive betrieben worden ist. Beispiel Ramon, bevor er zu AJ gekommen ist. Du kannst dann vielleicht auch mal ein 300-Kalorien-Meal mit den Makros auch irgendwo von einer anderen Quelle hin haben, das vielleicht nicht so dicht in Nährstoffen ist. Das ist dann auch im Gesamtkontext okay.
Es ist einfach die Balance. Also,
Ja.
wenn du ein Meal pro Woche hast, was halt nicht super jetzt aus Tonis-Messwerten ist, sage ich mal, sondern halt vielleicht ein Kebab isst oder eine Portion Pommes oder eine Pizza oder so, scheiß drauf.
Ja.
Das juckt nicht. Also, wenn es in die Makros passt, dann passt. Aber es ist wie immer, die Dosis macht das Gift. Und wenn du halt dich mehrheitlich von schlechtem Zeugs ernährst, bin ich auch davon überzeugt, wirst du einen schlechten, ja, Return auf deinen Körper haben. Weil
Es
es ist
gibt
wie
da
bei einem
tatsächlich.
Auto, wenn du Super Plus tankst, wird das Auto, glaube ich, auch länger fahren, als wenn du normalen Benzin tankst. Kenne mich zwar da nicht so gut aus, aber ich glaube, das ist das Prinzip von Super Plus.
Danke, aber nie Super Plus.
Ich auch nicht, weil kein Geld, aber beim Körper ist es mir wichtiger.
Ja, was ich habe da noch ein Abschlussbeispiel und zwar: Es gibt da diesen einen Dude im Guinness World Record Buch mit den meistkonsumierten Big Macs. Der hat in seinem Leben, glaube ich, 33.000 Big Macs oder so gegessen. Der führt da Buch darüber, keine Ahnung. Der weiß, wann er seinen ersten Big Mac 1970 irgendwas gegessen hat. Der bewahrt alle Kartonschachteln auf, wo die Big Macs drin sind. Das ist natürlich ein Ami, kompletter Freak. Was ich damit sagen will, ist, er hat aber immer darauf geachtet, dass er nur seinen Kalorienbedarf isst. Das heißt, er ist nicht fett. Oder? Also Kalorien sind Kalorien. Doch wie es dem Typ wahrscheinlich sonst so geht, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln, oder?
Aber
Ja, und ich
eben
denke,
impressive record, wenn du der Typ
impressive
bist,
record, absolut.
der auf der ganzen Welt am meisten Big Macs gegessen hat.
Stell dir vor, wie viel Geld du einfach McDonald's dann schon in die Tasche gespült hast. Das wird mich auch brechen. Ja, auf jeden Fall sieht man das auch immer wieder, wie groß der Einfluss ist, wenn Leute neu im Coaching sind und dieser Baustein umgeändert wird. Wirklich, es hat einen Hebel. Also, auch wenn der Rest nicht so stark verändert wird, da merke ich, dass das funktioniert. Also, das gibt wirklich nochmals, hat einen großen Einfluss. Wenn du beginnst, Food Sources zu verbessern oder zu improven, Struktur zu verbessern, oft das Wohlbefinden, Schlaf verbessert sich, Look verbessert sich. Das sind alles so Dinge und das hat wie einen Einfluss halt auf alles. Wie Adi gesagt hat, hat auch einen Einfluss auf die Hormone und so weiter. Und somit denke ich, ist das halt einfach ein Hebel, der so viel Einfluss auf so viele verschiedene Dinge hat. Und halt auch so einen komplexen Einfluss. Also ich meine, das wird überall ein bisschen reinspielen. Dein Mikrobiom wird besser aussehen. Hormonell wirst du besser aufgestellt sein. Deine Verdauung wird im Allgemeinen besser sein. Alles so Dinge. Ja, ich denke, das ist etwas, was wir wahrscheinlich allen ans Herz legen würden und für mich auch so was ist, was ich mein Leben lang nicht ändern werde. Also auch wenn ich mal kein Bodybuilding mehr mache, ich werde mich immer, ja, quote unquote, gesund ernähren.
Perfekt. Gut, ich würde sagen, gehen wir weiter zur nächsten Frage. Und zwar würde ich sagen, auch die letzte Frage für heute. Es sind eigentlich direkt zwei Fragen auf einmal, denn wir haben die Frage: Carb Cycling im Aufbau, also am Rest Day weniger Kalorien als an Trainingstagen. Und die zweite Frage ist: Sollte man, slash, wann sollte man mit Trainings-Day und Rest-Day-Makros arbeiten? Wenn ich mich nicht täusche, habe ich schon mal darüber gesprochen. Ich habe vorhin geguckt, ich habe aber leider die Episode nicht gefunden. Und dann würde ich sagen, geben wir doch da nochmal kurz ein bisschen Input. Grundsätzlich Was sind Training Day, Non-Training Day Macros für die, die das erste Mal hören? Einfach unterschiedliche Kalorien oder auch Makro-Verteilungen für Trainingstage und Nicht-Trainingstage. Was sind die, ja, oder was ist die Idee dahinter? Kommt immer ein bisschen drauf an, in welchem Kontext, dass man es benutzt. Kann von, glaube ich, Insulinsensitivität ist einer der Faktoren, der da reinspielt, aber auch dann halt vor allem Dinge wie ja, Hungermanagement und ja, Performance im Training und so weiter und so fort. Also eigentlich High- und Low-Days mehr oder weniger gesagt, halt einfach im Aufbauszenario. Wann seid ihr Fans davon, ja, Training- und Non-Training-Day-Makros zu benutzen? Benutzt ihr es überhaupt oder gar nicht? Oder habt ihr mal? Wie schaut das aus? Toni?
Kurz, das ist die Folge 26.
Ah, so weit zurück schon.
Ja, so weit zurück. Boah, also eben am Ende des Tages, es spielt auch so ein bisschen zurück auf das, was wir vorhin gehabt haben. Es ist nothing magical. Es zählt am Ende des Tages die Wochenbilanz. Du kannst es ein bisschen strukturieren, dass du eben, also das Konzept dahinter auch vielleicht nochmal ein bisschen mehr erklärt, wenn ich jetzt ein Individuum habe, das auf die Woche, muss man kurz rechnen, dass ich da eine schlaue Zahl kommuniziere. Ich, sie, 2500 sind ihre Erhaltungskalorien, dann hast du auf die Woche 17.500, dann kannst du das vielleicht so aufteilen, dass du an jedem Rest-Day 300 Kalorien runtergehst und dann an den Training-Tagen entsprechend diese 300 Kalorien wieder on top hast. Dann hast du Non-Training-Days, Training-Day-Calories oder an Trainingstagen ein bisschen mehr Carbs hast. Und ich mache das sehr gerne, vor allem im Defizit, dass du dort wirklich spezifisch nochmals an diesen Tagen auf Performance den Fokus legen kannst, dass du vielleicht auch in den zwei Mahlzeiten vor dem Training nochmals etwas mehr Carbs hast, wo du direkt eine Energielieferung hast. Gegenargument wäre dann beispielsweise, okay, wieso willst du nicht am Tag davor mehr Carbs haben, dass du allgemein in diesem Sinne mehr Energie schon am Abend zuführst. Kann man auch machen, wie gesagt, ist nothing magical. In dem Aufbau kann es beispielsweise auch sehr, sehr sinnvoll sein, wenn du mit sehr viel Kalorien einfach generell unterwegs bist, obwohl ich dann ein weniger starker Freund davon bin, denn wenn du dann Non-Training hast, weniger Kalorien und dann am Training ist recht wieder mehr, habe ich das Gefühl, habe ich schon die Erfahrung gemacht, dass die Personen dann overall mehr Probleme haben mit Hunger. Go for it.
Ich würde sagen, dass im Aufbau vor allem die Makroverteilung sinnvoll sein kann zu ändern. Also
Also
vom
Carbs und Fetten.
Trainingstag zu Rest Day, dass du halt am Rest Day mehr Fats hast und dann am Trainingstag mehr Carbs. Das kann funktionieren.
Gut, das mache ich eigentlich, das mache ich generell immer. Weiß nicht, wie ihr das macht, aber wenn ich Training Day, Non-Training Day Calories habe, dann spiele ich immer mit den Fetten.
Ja, macht ja auch
Macht ihr das
Sinn.
nicht?
Also.
Ich schraube die Fette immer am Training Day dann ein bisschen tiefer.
Es kommt immer darauf an, in welchem Ausmaß das du halt bist. Also, wenn du halt jemand hast, der, keine Ahnung, 4000 Kalorien isst, dann mache ich das wahrscheinlich schon auch eher so. Aber wenn du halt bei jemandem bist, der halt in einer Diät ist, sowieso die Fette schon tief und du es mehr so als High- und Low-Days mehr oder weniger haben möchtest, dann eher weniger.
Ja gut, dann, wenn du schon bei 50, 60 Gramm Fetten
Ja.
bist, dann wird es schwierig.
Aber ich kann zum Beispiel von mir aus sagen, also ich hatte schon mehrere Erfahrungen mit Training und Non-Training-Day-Makros bei mir selbst, also sowohl auch natürlich bei Athleten, aber jetzt einfach bei meinem eigenen Beispiel. Ich war bei Nick Love, dort hatte ich wirklich extreme Unterschiede, also so 1500 Kalorien Unterschied zwischen Training Day und Non-Training Day. Das hat mir gar nicht gefallen, weil ich einfach an Training Days so viel essen musste, an Rest Days gefühlt nichts und da sehe ich auch den Sinn dahinter gar nicht. Also das ist einfach eine, meiner Meinung nach, zu große Diskrepanz. Aber bei Tobi hatte ich es jetzt im letzten Aufbau auch so, dass ich an den Non-Training Days, glaube ich, 135 Gramm Fett hatte oder so und dafür halt bedeutend weniger Carbs. Und an den Training Days halt entsprechend ein bisschen mehr Kalorien in total, nur, glaube ich, 90 oder 80 Gramm Fett und dafür halt die Carbs entsprechend höher. Aber kann sehr gut funktionieren, ist am Ende des Tages aber auch eigentlich nur ein Tool und ja, nichts, was magisch ist und auch nichts, was man muss. Also eben da nochmal die Frage, wann sollte man? Ich glaube, ich weiß nicht, ob es ein Szenario gibt, wo man unbedingt sollte. Ist da einfach auch eine Präferenzsache.
Ich finde wirklich nur ein, wo ich wirklich einen Vorteil sehe, ist, wenn du bei tieferen Makros angekommen bist in der Diät, dass du da einfach diesen Hebel ein bisschen nutzt. Ich meine, wenn du halt 200 Gramm Carbs isst, machen dann halt 25 Gramm Carbs schon einiges aus. Und ein Training wird halt schon ein bisschen was verbrennen. Und wenn da halt das so ein bisschen ja, auslotst, dann kann das schon Sinn machen. Zum Beispiel, ich habe es jetzt ja auch nicht drin. Ich habe High Days am Wochenende, ob da Rest Day oder Trainingstag ist, ist ja egal. Also ich, auch da ist es nicht ein Must, aber ich find's schon ein geiles Tool, in
Ich
der
finde auch,
Diät zu nutzen.
ich find aber auch gerade in der Diät musst du sehr vorsichtig sein. Denn gerade an den Tagen, wo du dann mehr isst und wenn du, keine Ahnung, du nimmst 20, 30 Gramm Carbs weg und die, dann erdest du die dreifache Menge zum Beispiel an einem Training Day, irgend sowas, habe ich dann beispielsweise auch schon oft die Erfahrung gemacht, dass der Hunger halt einfach durch die Decke schießt an diesen Tagen. Und das kann dann vielleicht auch im Gesamtkontext wieder kontraproduktiv sein, wenn du sagst, hey, es fällt mir so viel schwieriger, das Ganze zu managen. Kann ein cooles Tool sein, absolut, aber auch dort kontextabhängig, präferenzabhängig, wie kannst du damit umgehen, hast du mehr Mühe damit und dann sinnvoll inkludieren.
Aber hier kurz Frage, habt ihr schon mal wirklich den Unterschied gemerkt von Trainingstag und Rest-Day-Makros?
Ja, nur wenn ich wirklich darauf achte, dass du halt wirklich so. Also dann sind die Non-Training Day Calories wirklich sehr tief. Also dass du so bei einer Differenz von so 400, 500 Calories bist und dann aber auch tendenziell mit einem tieferen KFA, weil einfach deine Insulinsensitivität höher ist. Dann finde ich, habe ich persönlich schon mal was gemerkt. Aber ansonsten,
Ja.
ob du jetzt in der Off-Season 50 Gramm Carbs weniger oder mehr isst,
Macht nicht so viel aus,
macht
habe
nicht
ich
so
auch
viel
das
aus.
Gefühl. So. Gut. Kommen wir noch zum letzten Teil des heutigen Podcasts. Und zwar Ego Lift und Lift of the Week. Habt ihr was beizutragen, Jungs? Ich bin komplett out. Ich hatte die ganze Woche Deload. Leider
Ich hatte
nichts
auch
beitragen.
Deload, ich habe nichts.
Toni, in der Special Session was?
Nein, dabei habe ich mich sogar vorbildlich zurückgehalten. Neue Movements, die ich gemacht habe. Zuerst mit dem Back-Off gestartet. Auch ein bisschen mehr Reps, also so wie man das kennt. Nein, also mein Lift of the Week war einfach der RDL, weil ich eine Rep progressed habe, trotz kurzen Hosen. Da muss
Hip
Bela jetzt wahrscheinlich ein
Crawl.
bisschen schmunzeln. Aber ich habe es ja vergessen, ich habe auch nicht daran gedacht. Aber
Oh.
ich habe früher immer
Schlechtes
gesagt,
Athleten da sein.
ja, schlechtes Athleten das. Ich habe früher immer gesagt, kommt nicht drauf an, da muss ich meine Schere heben. RDLs in langen Hosen oder allgemein Hinges in langen Hosen besser als in kurzen Hosen. Vor allem mit den neuen Stangen, die wir haben. Du hast so einen Widerstand, der an den Beinen entsteht, das ist so nasty.
Sonnenklar, das ist
Jungs,
kein
bin ich eine
Unterschied.
Pussy, wenn ich RDLs am alten Rack machen.
Du wirst einfach, weil
Ja.
es dort massiver aussieht mit den Plates für die Story,
Ja.
oder? Das ist der einzige Grund, sage ich. Weil Ramon im neuen Rack squattet, sieht es nur so aus, als würde er nur zwei Plates squatten und das kann er nicht in die Story tun.
Nein, bei Squats ist es einfach, ich beuge seit 10 Jahren an diesem Rack. Warum sollte ich an einem anderen Rack beugen?
Vielleicht ist es dort besser.
Nein. Plus, es wäre auch schwerer und darauf habe ich auch keinen Bock.
Ah, siehst du, siehst du. Siehst
Nein, es
du.
fühlt sich halt ganz anders an. Ich bin mir halt genau diesen Whip gewöhnt. So, wenn du halt so beim Squat mit einer gewissen Geschwindigkeit runtergehst, hast du unten genauso diesen Whip in der Stange, den du so genau, wenn du den richtig times, genauso mitnehmen kannst. Und das kannst du halt nicht mit dem anderen.
Der
Also
Whip.
ja, darum fühlt es sich ja auch schwer an. Es ist ja nicht mehr Gewicht. Also.
Könnte mir schon vorstellen, dass es ein bisschen schwerer ist. Auch einfach weil Techno-Gym
Einfach
Plates,
weil.
weiß ich jetzt nicht, ob die genau
Wir haben die ja
20
mal
Null sind.
gemessen. Die sind irgendwie 19 Kilo, 19, 900
19,4
Gramm.
oder so.
Ja, aber man hat ja nicht jede gemessen, oder? Daran liegt es dann ja. Also sind ja nicht geeicht.
Ja, eben.
Ob die
Genau.
anderen dann wirklich geeicht sind.
Ja, der Hersteller sagt. Aber das mein Lift, Ego Lift, habe ich kein gutes Athletendasein von meiner Seite, bis auf das Vergessen der langen Hosen.
Sehr gut. Gut, dann soll es gewesen sein. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, wenn ihr bis dahin dran gewesen seid. Ja, bis zur nächsten Woche wieder einschalten zur Episode 68. Wenn ihr Fragen habt, dann stellt uns sehr, sehr gerne rein. Bewertet den Podcast wie immer. Und ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald und wir hören uns nächste Woche.
Bis dann.
Bye-bye.